Alle guten Dinge sind drei, so wie der dritte Anlauf hier diesen Podcast aufzunehmen. Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Lennart, das ist heute, da ist der Wurm drin.
Da ist der Wurm drin, wie du sagst, dritter Versuch. Zweimal ist das Aufnahmegerät abgeschmiert. Wir wissen nicht, ob es an den Batterien lag oder am Gerät. Wir haben ein neues Gerät jetzt.
Wir haben schon einen Standortwechsel sogar hinter
Standortwechsel haben wir auch schon hingekriegt. Jetzt kriegen wir es hin, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch noch besser hinkriegen als bei den ersten zwei Versuchen.
Wie du in dem zweiten Versuch gesagt hast, was keiner gehört hat, du bist ein bisschen senil, deswegen ist der Vorteil, dass das, was wir schon gesagt haben, auch schon alles egalisiert ist.
Ja, ich kann mir auch Filme in relativ kurzen Zeitabständen mehrfach angucken. Also relativ kurz meine ich, sind so, sagen wir so 6 Monate.
Ah, das ist, also ehrlich, auf null?
Ja, nicht auf null.
Aber schon so.
Schon so, dass ich im Film auch wieder einfach, vielleicht bin ich sehr genügsam, aber schon so, dass der Film mich einfach nochmal abholt, dass ich mir das nochmal angucken kann.
Also, du bist immer noch so bei Titanic, geht's jetzt unter oder nicht? So.
Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich gucke mir manchmal die Tour de France von 98 an.
Das ist was anderes.
Und jedes Mal so mit dem, Hintergedanken, vielleicht packt das ja doch. jedes Mal gucke ich das und denke so, vielleicht war das so eine Millisekunde.
Ja, klar.
Wo ich dann denke,
sieht
so,
eigentlich ganz gut aus.
Genau, das sieht doch gut aus. Vielleicht,
da denke ich mir so, ich habe ja schon mal gesagt, das ist echt so blöd, wenn man Ergebnisse kennt und dann das Rennen guckt, wenn man das Ergebnis kennt, weil eigentlich bist du in dem Moment gar nicht eingestellt auf das Endergebnis.
Ja.
Wie ich schon sagte, als ich mir bei der WM dieses Jahr Pogacar gespoilert hatte und dann gucke ich das Rennen und denke mir so, warte mal, schafft ihr das wirklich?
Es gibt ein Rennen in diesem Jahr, wo ich das Ergebnis kannte. Das habe ich hier mit Tanja geguckt. Und zwar war das. Und gleichzeitig dachte ich mir, dann, als ich es geguckt habe, wie zur Hölle. Tour of Britain, Etappe 2 oder sowas, Frauen-Tour of Britain, wo SD-Works versucht, Christine Majeros die Etappe zu schenken und Emily Ruby Roseman Gannon das Rennen gewinnt. Das war eine Verkettung von Fails, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, hast du es gesehen?
Nee, jetzt gerade nicht. Ich weiß, du hast
okay, jeder, erzählt. Der es nicht kennt, schaut sich jetzt mal die Etappe, die Ruby Roseman Gannon gewinnt bei der Tour of Britain an. Ihr wisst ja jetzt, wer gewinnt. Guckt euch die letzten 3-5 Kilometer einfach an und dann denkt ihr die ganze Zeit so, komisches Ergebnis, wie soll das zustande kommen?
Ja.
Also da ist es tatsächlich so, eins der wenigen Male, wo es dann trotzdem irgendwie bis Millimeter vor der Ziellinie spannend war.
Ich wurde mal bei den zwei legendärsten Rennen der letzten 7 Jahre zweimal gespoilert und habe dann auch dann das Rennen danach geguckt und wusste das Ergebnis schon. Das war Nummer 1. Pogacar holt seinen ersten Tour de France-Sieg. Und das Zeitfahren. Ich wusste das Ergebnis und hat das Zeitfahren geguckt und dachte die ganze Zeit so und wusste auch, also ne, sag mal, mein Wissensstand war Etappe 20 und ich wusste, das Ergebnis war von Etappe 21 und dann habe ich das Rennen geguckt. Und Entschuldigung, Etappe 1920. Und einmal Amstel Gold Race Van der Poel, die legendäre Aktion.
Ja.
Und ich habe das auch vorher schon gespoilert bekommen, habe mir das Rennen angeguckt und saß trotzdem nachher, ich habe so im Bett geguckt, glaube ich, habe ich erzählt schon mal hier, saß Kerzen gerade im Bett. Ich glaube, ich bin aufgestanden. Und ich wusste das Ergebnis schon und dachte mir so, wie zur Hölle soll das noch klappen?
Ja, ich weiß auch. Also kann auch sein, dass ich da auch das Ergebnis schon kannte, dass ich gesehen habe. Ich dachte mir, also bei dem Finish, das ist nach wie vor eins der krassesten überhaupt.
Ja.
Lustig, wie wir jetzt über das Finish bei Amstel Gold Race sprechen, was wir in den zwei vorherigen Versuchen, da hatte das Thema nichts damit zu tun.
Nee, es ist jetzt auch ein neuer Podcast, weil wir einfach jetzt im dritten Anlauf, ich weiß gar nicht, wie wir hingekommen sind, egal.
Das ist so ein bisschen wie, ich habe die Kanye West-Doku geguckt.
Okay.
Und der kriegt ja seinen ersten Schieß mich tot Award.
Ja.
Und dann sagt er so, irgendwie so ein legendäres Zitat, everybody was talking about what would happen if I wouldn't win. Und dann sagte er, I guess we'd never know. I guess we'd never know, ist, was in den anderen beiden Podcast-Folgen noch passiert wäre.
Ja,
aber jetzt strukturieren wir das Ganze mal.
Ah ja, das war dein Wunsch.
Das haben wir beim letzten Mal ja nicht geschafft.
Okay.
Also wir haben ein paar Dinge, über die wir sprechen müssen. Es ist schon wieder 3 Wochen her, seit wir eine Folge zu zweit aufgenommen haben.
Absolut.
Wir hatten ja mehrere Gastfolgen dazwischen.
Ich finde es ein bisschen komisch jetzt mit dir hier alleine.
Nee, ich finde es nicht. Ich finde es in Ordnung. So, Tourstrecke. Tour de France der Herren. Tour de France Femme. Ja. Dann haben wir ein bisschen Transfers. Wir haben auch einen Umbruch bei Ineos. Wir haben einmal eine E-Sports-WM, die ich dieses Jahr nicht so verfolgt habe. Du dafür mehr.
Ja.
Ich bin mal gelaufen. Und wir fahren seit ein paar Wochen auch schon wieder Science Swift Rennen. Und ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an mit der.
Was ist ganz vorne jetzt?
Das, was ich als erstes genannt habe.
Also,
Tour de France Strecke.
Okay.
Wie viele hast du schon gesehen?
Ich habe jetzt den groben Ablauf, also die grobe eine Karte gesehen und halt so die.
Ist Frankreich wieder, ne?
Genau, meistens durch Frankreich. Und dann die einzelnen Etappen. Orte, ich meine, die Etappenprofile sind halt immer sehr sporadisch. Ja, also wir haben in Lille Metropol beginnt die Tour und wir haben mutmaßlich einen Sprinter im ersten gelben Trikot.
Mhm.
Glaubst du, Jasper Philipsen ist jetzt schon ein bisschen nervös?
Ja, er hat ja zumindest schon mal gesagt, das ist eine fast einmalige Chance.
Ja, genau.
Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich finde das kriminell,
voll,
dass man sowas macht, weil
ist auch nicht so gut.
Wann hatten wir das letzte Mal einen Sprinter im gelben Trikot? Ich meine, das war, also es war auf jeden Fall mal in der Zeit, wo Gaviria eine Auftaktsetappe gewonnen hat. Das war dann so 17, 18. Ich weiß nicht, ob es in der jüngeren Vergangenheit dann auch nochmal.
Wir hatten halt in Dänemark, glaube ich, enge Ergebnisse und dann waren die ersten Etappen.
Aber wir waren Zeitfahren vorher.
Ich weiß, und dann hatten wir enge Ergebnisse und dann waren die Zeitfahren, glaube ich, noch so ein bisschen, Zeitfahren, die Etappen, diese Flachetappen waren schon ein bisschen Harakiri und dann hat der Wout nachher in der Bretagne den gelben Vogel gemacht. Da war aber noch, glaube ich, ein bisschen Kampf um das Jersey. Trotzdem hatten wir eine Einigung im Feld. Also was das Problem ist bei der Sache, wenn du halt in einer Auftaktsetappe startest, mit der Sprintankunft, es gibt keine starke Sortierung oder keine Leader-Teams jetzt gerade bei der Etappe, die das Ganze dann so ein bisschen kontrollieren könnten, die vielleicht eine Verantwortung übernehmen. Das heißt, es ist super viel Chaos, viele Ausreißer werden es oder ein paar Ausreißer werden es versuchen und am Ende gibt es die Teams, die wittig und die einzelnen Sprinter, die mit allerletzten Ellbogen wahrscheinlich versuchen werden, auf jeden Fall dieses erste gelbe Trikot zu holen, weil diese Chancen, wie Lennart gerade schon sagte und Jasper zitierte, hast du nicht so häufig in deiner Karriere.
Genau, das wird einfach alles nochmal so ein bisschen krimineller. Was interessant ist, das Etappenprofil, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, das sind so ein paar kleine Stiche mittendrin, aber dann die letzten 45 Kilometer wieder flach, ohne jetzt zu sehr auf diese Etappen eingehen zu wollen.
Das machen wir nochmal.
Das machen wir nochmal, wie immer, kurz davor.
Ja.
Wir haben ein nur recht kurzes Bergzeitfahren drin, glaube ich. Und wir haben hier eine Etappe, ich muss mal gucken, die ist, glaube ich, die Etappe Nummer 5.
Ja.
Die ist nur 33 Kilometer lang. Ich kann jetzt hier gerade auf den ersten Blick noch gar nicht erkennen, was das für eine Art von Zeitfahren ist. Ich wüsste jetzt
vielleicht
nicht.
Das Straßenrennen.
33 Kilometer? Wär interessant. du kannst ja nochmal gucken auf der Tourseite oder wir reichen es nach. Auf jeden Fall nicht viele Zeitfahrkilometer. Ja. Das ist schon mal ein Thema gewesen. Wir haben eine Ankunft auf der Mühe de Bretagne wieder, wie im Jahr 2023, wo Mathieu van der Poel seine erste Touretappe. Ist das eigentlich die einzige Touretappe, die der bis jetzt gewonnen hat? Habe ich mich letztes schon mal gefragt. Viele Tour-Etappen, die er gewonnen hat.
Dafür, dass er mehr hätte.
Genau, dafür die Tour bis jetzt für ihn noch nie so ganz rund gelaufen, wie man sich das bei ihm vorstellt. Aber man muss auch sagen, er macht ja nach wie vor einen richtig geilen Job da, nur in einer anderen Funktion.
Genau.
Was noch ganz interessant ist, es gibt so eine Etappe, ich glaube Etappe 10 ist das.
Von Enelzat nach Le Mans d'Orpe.
Okay, Französisch üben wir beide nochmal hier. Ich versuche die jetzt nochmal herauszusuchen. Etappe 10, genau. Die hat 4400 Höhenmeter. Die geht eigentlich nur, ich zeige es dir gerade auf dem Laptop, die geht eigentlich nur hoch und runter.
Ja, das ist wild.
Das ist so eine richtig schöne Chaos-Etappe. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Das ist was die Tour auf jeden Fall da spannend machen wird. Und die liegt auch so ein bisschen so, dass man sagt, okay, da kann auf jeden Fall was passieren, weil die ersten 12 Etappen geht es nicht ins Hochgebirge, was schon mal deutlich unterschiedlich zu diesem Jahr.
Tags darauf ist ein Ruhetag, das heißt, man kann sich schon ziemlich dort auf der Etappe nochmal einen reinstellen.
Ja.
Das ist so eine Etappe, die auf jeden Fall auch so einen Pogacar in Angriff nehmen würde. Und auch
ja, weil der hat jetzt dann irgendwie so 9 Tage da rumgehangen und sich gedacht,
der Schaden
Menschenskinder. Genau, der ist froh, dass es losgeht. Wahrscheinlich werden die anderen Etappen davor auch irgendwo so ein bisschen, also wir haben da mit Mühe de Bretagne natürlich eine, wo man ein bisschen was machen kann. Die Etappe davor, zumindest in der Markierung, hat auch einen Uphill-Finish. Aber der ist bestimmt heiß. Wir werden so eine erste Tour sehen, die relativ zweigeteilt ist. Also du hast 11 Etappen ohne Hochgebirge, dann hast du 3 im Hochgebirge, eine Bergankunft in Hautacam, Peyragut, dann Luchon, Superbagnères.
Peyragut ist aber das Bergzeitfahren dann, ne?
Genau. Und dann hast du eine Etappe am Mont Ventoux, was cool sein wird.
Das wird cool.
Col de la Loze kennen wir auch. La Plagne ist auch da ein Ort.
Col de la Loze finde ich geil.
Col de la Loze findest du geil?
Ich mag den, ja.
Ja. Und La Plagne ist halt eine Etappe, die wahrscheinlich auch viele kennen werden, weil da viele Leute ein Höhentrainingslager machen. Vor allem Alpecin de Koenig macht da meines Wissens nach immer ein Höhentrainingslager. Also die Tour ist ein bisschen zweigeteilt. Ich bin mal gespannt. Wem das mehr entgegenkommt. Ich glaube, ich habe schon so einen Kommentar gelesen, die Tour ist perfekt für Jonas Vingegaard.
Okay.
Weiß ich gar nicht jetzt.
Ja, vielleicht.
Nach diesem Jahr kannst du halt eh nie sagen, es ist irgendwie nicht perfekt für Pogacar, weil der kann halt einfach auch alles.
Ja, genau. Es geht vielleicht ein bisschen mehr um diese Aussage mit der Höhe und irgendwie, dass man sagt, okay, wir haben die ersten Etappen vielleicht eher konservatives Pacing. So, und du kannst dich alles darauf konzentrieren, dass du halt, sag mal, so 10-12 Tage komplett performen musst. Und halt weniger von diesen 5 Minuten Pogacar stichen. So. Aber ja, wir haben auch schon gesehen, Pogacar ist absolut in der Lage, in der Höhe zu performen. Rennen in die Hand zu nehmen, aggressiv zu fahren, das Team aggressiv zu fahren. Also da würde ich auch niemanden favorisieren.
Genau, und dann Finish auf der Champs-Élysées wieder, wie eigentlich immer, außer in diesem Jahr. Und ja, ich glaube, mehr dazu machen wir, wenn es dann ansteht, wenn wir auch ein bisschen was dazu sagen können. Springen vielleicht mal zur Tour de France Femme.
Sie.
Die geht einmal von links nach rechts, würde ich sagen. Ja, von ganz im Westen, Brest oder in Vence startet die Tour.
Nach und Plümelek.
Nach Plümelek. Erinnerst du dich an Plümelek? Berg, nicht Bergankunft, aber ja, schon eine Ankunft in Plümelek.
Du sagst mir, welche war das?
Ich glaube 2008. Uphill-Finish. Ich weiß nicht mehr, ob Valverde gewinnt oder ob Kim Kirchen gewinnt. Aber es ist so ein Ekelsanstieg am Ende. Da war auch schon mal eine EM vor ein paar Jahren.
Vor Gilbert und Jérôme Pinot.
Okay, ich glaube, Kim Kirchen geht richtig krass ein. Genau, der war nämlich die ganze Zeit vorne.
Ja.
Und daher kennt man diesen Anstieg. Es ist auf jeden Fall so ein Ekels-Finish. Da werden Leute wie eine Lotte Kopecky schon mal direkt sagen, mega geil.
Damals waren halt noch in den Top 10 dann Ricardo Rico, gut rausgestrichen, aber Cadel Evans, Frank Schleck. Aber dann halt Pippo Pozzato und Oscar Freire und dann Oscar Pereiro.
Das sind auch beides Jungs, die, also Freire, der auch mal richtig gut bei gekommen ist. Voll.
Aber Platz 13, so Carlos Sastre, Platz 14, Thor Hushovd. Also das ist halt ganz gute...
Sastre und Hushovd kamen selten, glaube ich, in dieser Kombination irgendwie über eine Ziellinie gefahren. Die beiden haben sich auch gedacht, was macht der denn hier?
Platz 15, Cancellara, dahinter Schleck, in die Schleck.
Ja, krass.
Gute Etappe.
War Andy Schlecks erste Tour.
Ja, stimmt.
Er ist 2007 Giro gefahren.
Bei CSC Pro Team.
Ja. Geil. Dann geht's weiter mit natürlich so ein paar typischen Bretagne-Etappen. Das werden enge Straßen sein, da wird es ein bisschen hoch und runter gehen. Ist auf jeden Fall technisch, ist auf jeden Fall interessant. Wir haben eine Etappe auf der fünften Etappe. Irgendwie öffnet sich der Race-Parcours für mich gerade nicht.
Von Chausse Nulle du Puyteau, genau, nach Guéret.
Genau, ja.
Da geht es einmal im Finale nochmal ungefähr, was ist das, 7 vor Ziel über den Le Marquis.
Da geht es über einen Anstieg drüber.
2,8 Kilometer, 5,4%. Ich werde nicht müde, mir hier die Peinlichkeiten zu geben. Interessantes Finale, weil Anstieg und du hast dann so noch 7 Kilometer. Wenn du die Abfahrt mal rausnimmst, sind es noch 2 Kilometer bis ins Ziel rennen. Ja. Sieht nicht aus wie eine schwere Etappe, aber kann schwer gefahren werden.
Genau, ich glaube, es ist einfach ein relativ offener Parcours. Am Ende geht es in die Alpen. Wir haben eine Etappe, die nach Chambéry geht. Wir haben eine Etappe, die am Col de la Madeleine endet. Und die letzte Etappe finde ich eigentlich auch gar nicht so uninteressant, weil sie nicht so klar über Power geregelt wird, sondern da gibt es nochmal so ein bisschen, da kann man noch ein bisschen was taktisch machen.
Ja, absolut.
Im Gegensatz zu diesem Jahr war es halt ganz klar, über die Power zu regeln. Auf der anderen Seite, man kann sich bestimmt nicht über das Finale der diesjährigen Tour de France beschweren. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ist auch schon so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Thema. Mhm. Wer da gewinnen wird, weil Demi Vollering ja jetzt endlich confirmed hat, wo sie hinwechselt. Sie wechselt zu FDJ Suez. Mhm. Hat da noch zwei extrem starke Helferinnen mit Ivica Music und der Dame, die jetzt von DSM 5 nicht wechselt, Juliette Labou. Mhm. Und ich glaube, die werden ein krasses Team haben für diese Rundfahrt. Dann hast du natürlich noch Titelverteidiger Cassian Nevadoma mit Canyon SRAM und eigentlich das Team, was immer dominiert hat die letzten Jahre oder dominieren möchte, mit SD-Works, die ja vielleicht mit Lotte Kopecky jemanden haben, der auf der Route auch was ausrichten kann.
Ja, auf jeden Fall. Absolut interessant. Das ist die Frage. Also ich bin auch gespannt, wie du sagtest, ne? Wie sieht es eigentlich aus, wenn Lotte Kopecky gegen Demi Vollering fahren muss? Also eigentlich wie eigentlich immer.
Schwierig.
Wie immer, genau.
Aber
es wird auf jeden Fall eine andere Herangehensweise sein müssen, als jetzt nur auf die letzten Bergetappen zu warten.
Ja. Das waren so die beiden Rennen, die vorgestellt worden sind. Der Giro ist irgendwie, die Präsentation ist verschoben worden.
Aber es wird schon geleakt, dass der Giro in Albanien startet.
Weißt du, warum die verschoben wurden?
Ich kann
ja nochmal last minute irgendwas umstellen.
Die haben eine, also in, sag mal so, in Deutschland würde ich sagen, eine Straßengenehmigung nicht bekommen.
Ja, genau. In Italien ist das, glaube ich, nicht so das Problem.
Wir müssen das nochmal verschieben.
Genau, beim Giro bin ich mal gespannt. Wirklich, ob Albanien wäre natürlich krass.
Ja, also das soll wohl sein. Ich hätte so ein paar Bilder jetzt vorhin gegoogelt. Sah wohl.
Sah nach Albanien aus?
Also,
mit deinem geologischen Kennerblick.
Naja, es war Albanien eingezeichnet, sagen wir mal so.
Na gut. Genau, Giro, Titelverteidiger. Pogacar wird wahrscheinlich nicht am Start sein, denke ich mal. Ich bin mal gespannt, wer den so targetet. Also bei der Tour hat Remco schon gesagt, das ist eine interessante Route für ihn. Und das heißt, wir werden da wahrscheinlich auch wieder sehen, dass wir mindestens Remco, Pogacar und Vingegaard haben bei der Tour. Mhm. Vermutlich auch Roglic. Oder meinst du, der switcht dann jetzt wieder zum Giro und denkt sich, ja geil,
Gehe ich
nochmal den Giro an?
Kann ich absolut gar nicht sagen. Ich glaube, das kann man jetzt, wenn die Ersten vielleicht ein paar Aussagen droppen, wer wo unterwegs ist, kann man vielleicht ein bisschen mehr definieren. Aber, und vielleicht, wenn die Route explizit raus ist. Aber keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass Roglic dann sagen könnte, ich gehe jetzt vielleicht wieder auf den Giro und hoffe so ein bisschen auch darauf, dass ich dann jetzt nicht konkurrenzlos bin, aber halt schon ein bisschen weniger Druck auf der Brust habe, wenn halt Pogacar, ich weiß gar nicht, hat er es nochmal vor, Giro und Tour? Also
ja, das, vielleicht zum Training und dann aus Versehen gewinnen?
Ja, und dann halt sagen, okay, jetzt probiere ich das Triple. Also, ja, also wirklich.
wenn dann gab es die Chance dieses Jahr.
Ja.
Da muss man sagen, da hat er sich ein bisschen was entgehen lassen, aber dem ist das, glaube ich, auch einfach scheißegal.
Die Türkei sind scheißegal, warum sollte
nicht?
Also, ja.
Der übrigens, ich muss die ganze Zeit überlegen, ob ich das in dieser Aufnahme jetzt schon gesagt habe oder in den zwei Aufnahmen davor, der eine Vertragsverlängerung bekommen hat, noch eine Gehaltserhöhung.
Du hast in der Aufnahme gesagt, wo wir nicht veröffentlichen können.
Genau. Und da habe ich mich letztens auch gefragt, kriegt er zu seinem mutmaßlichen Grundgehalt von 6 Millionen Euro eigentlich auch noch so ein paar satte Prämien? Der muss ja unfassbar, ja,
also
unfassbar reich sein.
Ja, das heißt unfassbar reich. Ich gucke mal in anderen Sportarten rein. Was also
ja, aber ich glaube, der rausgeht. Verdient mittlerweile schon auch im Vergleich zu anderen Sportarten ganz gut. Also,
glaubst du, du bist eher in der Position, nicht Prämien zu verhandeln und eher auf Gehalt zu gehen? Weil die Prämien zu verhandeln, ist es schon so, ja, okay, da können wir es ja
auch direkt zahlen. Genau, das ist so. Ja, dann komm hier. Ja.
War es nochmal 3 Millionen, wenn du die Tour gewinnst?
Ja, genau.
Scheiß drauf,
machst du eh. Hat sich ja auch noch mal ein bisschen irgendwie so geändert, diese Sicht, wenn wir vor einem Jahr aufgenommen haben, mal so ein bisschen im Fokus Pogacar im Hintertreffen und Vingegaard so ein bisschen der Typ, der die Tour jetzt die nächsten Jahre dominieren wird. Ich finde es schön, dass sich das so ein bisschen immer wieder ändert, weil wir sehen ja auch mal, wie schnelllebig der ganze Sport ist, wo du jetzt denkst oder letztes Jahr dachtest, Wismar gewinnt alle drei Grand Tours, dass das Team dieses Jahr keine einzige Grand Tour gewonnen, GC-mäßig, was war... Da war auch, glaube ich, gar nichts bei irgendeinem auf dem, naja, Vingegaard war Zweiter bei der Tour, aber ansonsten bei den anderen beiden
Grand Tours. Das war ja schon wie eine Art Verlust.
Das war halt wie eine Niederlage. Ein Team, wo das halt auch ganz krass ist, das ist auch so ein Themenpunkt für mich jetzt hier, Ineos Grenadiers.
Ja.
Also wenn du mir da vor 5 Jahren gesagt hättest, die sind jetzt in der Situation, da habe ich gesagt, boah, da muss aber viel passieren in diesem Radsport.
Du hast vorhin ja schon mal alles angesprochen. Hau nochmal bitte die Fakten durch. Was ist in den News jetzt alles kursiert beim Team-Drama Team Ineos?
Ja, genau. Also das knistert ja schon länger und es fing so ein bisschen an, öffentlich zu werden, als Steve Cummings nicht mit zur Tour genommen wurde, als Lead Sports Director oder was für einen Titel auch immer hatte. Dann war er nicht bei der Tour dabei. Und es gab keine Erklärung. Mhm. Der wurde danach auch nicht mehr wirklich gesehen bei irgendwelchen Rennen als sportlicher Leiter oder nur selten. Und dann hast du schon, dass der immer wieder gehört, dass es da so ein bisschen knirscht. Und dann gab es ein Statement auch von Dan Bingham, der das Team verlassen hat und gesagt hat so, ja ey, also es ist offensichtlich, dass hier einiges falsch läuft. Aber wir dürfen es irgendwie nicht ändern oder wir kriegen es nicht hin, in der Struktur es zu ändern. Ja. Er verlässt das Team. Dann sind jetzt einige Leute offiziell verabschiedet worden in den letzten 2 Wochen. Mhm. Es sind neue Leute dazugekommen. Ich glaube, einer, der ist ein Experte für Peak Power.
Mhm.
ich weiß nicht so genau, wen er jetzt da trainieren möchte bei Ineos Grenadiers.
Viviani.
Ja, der aber, habe ich auch auf dem Zettel, keinen Vertrag hat nächstes Jahr. Und zudem haben sie jetzt ihren Head Coach auch entlassen, sie haben sich von ihm getrennt, sie haben sich in gegenseitigem Einverständnis getrennt, ist auf jeden Fall der Typ, der Carlos Rodriguez und Egan Bernal trainiert. Mhm. Und ja, zudem haben sie jetzt nicht die überragenden Transfers getätigt.
Ja.
Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sie das Ganze wieder umdrehen wollen und wie sie da irgendwie so die Teambalance, du hast es eben auch schon mal gesagt, wie kann das sein, dass der 38-jährige Geraint Thomas, ein ultra geiler Typ, aber immer wieder noch die Kohlen aus dem Feuer holen muss.
Ja, ja, klar.
Also, dass der dieses Jahr wieder ein Podium bei einer Grand Tour geliefert hat, Hut ab, und dann hast du halt wirklich keinen anderen.
Genau, was wir vorhin schon mal besprochen hatten, ist, dass so ein bisschen die nächste Garde fehlt, halt irgendwie die Nachwuchsfahrer, vielleicht so ein Rodriguez, okay, jetzt gerade mit Tom Pidcock irgendwie auch so am wackeln, in welche Richtung das gehen wird. Es war irgendwie sehr viel versprochen, aber als GC-Fahrer sehe ich den nicht oder werden wir ihn nicht sehen.
Carlos Rodriguez?
Pidcock meine ich.
Ach so.
Das
kommt ja auch noch dazu, dass der Typ da auch noch Riesenstress hatte. Ja. Der wäre ja fast vor der Lombardei-Rundfahrt aus dem Team geflogen oder man hätte sich da irgendwie komplett was getrennt an der Stelle. Da gab es ja die Gerüchte, dass er zu Q36.5 geht, wo die Verbindung mit Pinarello da besteht, weil es der gleiche Besitzer ist. Also da ist richtig Stress drin gewesen. Und ich sehe ihn auch nicht als Grand Tour-Fahrer.
Genau, und das wird auch im nächsten Jahr nicht so passieren. Und Rodriguez jetzt vielleicht noch in die Richtung, aber da muss es auch noch viel passieren.
Sehe ich auch jedes Mal, wenn die da zucken bei den Top 3 Leuten, dann geht der hinten raus. Der wird sitzen, sagt er, ja klar, ich kann jetzt hier extrem viel Watt pro Kilo fahren, aber ich bin halt auch nicht so ein krasser Freak wie ihr.
Ja, genau. Und dann fehlt es halt so ein bisschen dann in der nächsten Reihe, und wir hatten darüber gesprochen, dass immer auch die finanziellen Möglichkeiten von Team Ineos immens sind, und dass da nicht viel bei rumkommt, ist schon echt krass, muss man einfach
Return
sagen.
Return on Investment
eher
schlecht gerade.
Wenn der Sponsor abspringt und sagt, ja komm, dann kannst du nicht nur noch auf Formel 1 oder andere
Fußball
und sonst was, dann sieht es echt schlimm aus. Also dann geht das Team halt unter.
Ja, dann die Verpflichtung, ich glaube, wir haben schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, eine gute Verpflichtung, finde ich, ist Axel Laurence, der kommt von Albertine de Koenig, U23-Weltmeister von Glasgow. Ein Stranger-Transfer haben wir auch schon mal, glaube ich, angesprochen, ist Victor Langelotti.
Mhm.
Da hab ich eine interessante Geschichte zugehört. Ich habe ja irgendwann schon mal gesagt, der ist mir aufgefallen, weil er Valladolid-Prolog schon mal Zweiter geworden ist in der U23, und dann kam irgendwie so nix.
Ja.
Der ist, zum einen ist er, glaube ich, der Sohn vom Radsportpräsidenten von Monaco, und er soll mal FIFA-süchtig gewesen sein.
FIFA-süchtig.
Und deswegen hat die Karriere auch ein bisschen stagniert.
Ernsthaft.
Er hat trainiert. Ja, der hat halt viel gezockt, ne?
Ja.
Und dann dachte ich mir so, ja, interessant, dass man da mal eine Erklärung für bekommt, warum die Karriere von dem nicht so geradlinig war.
Ja, verstehe ich.
Jetzt im letzten Jahr auf jeden Fall richtig stark unterwegs gewesen.
Ja.
Aber trotzdem halt nicht der typische Ineos-Transfer. Ne,
keine Ahnung, der wird seit 2018 bis 2024 bei Burgos, das heißt die ganzen Rennen irgendwo in Spanien, Portugal abgearbeitet. Und ich weiß nicht, was sehen die dann in dem? Also haben die einen guten Test oder?
Er hat bestimmt gute Werte, die haben bestimmt auch eine spezielle Rolle für den. Nur das ist halt ein bisschen anders als. Ja, das ist ein bisschen anders als sonst. Sonst haben die sich halt irgendeinen Topstar, und das machen ja auch die anderen Top-Teams. Jetzt macht Wismar, das macht UAE, das macht Red Bull Bora. Die nehmen sich einen extrem guten Fahrer, und derjenige erfüllt Helferrollen in anderen Rennen.
Ja.
Und die haben sich jetzt einen Fahrer genommen bei Ineos, der kann halt die Helferrolle, aber der ist kein Siegfahrer. Aber du guckst dir halt an, ich habe es ja schon mal gesagt, die Transfers bei Red Bull fand ich eigentlich super.
Mhm.
Du hast so Leute wie Nian Tratnik, der gewinnt dieses Jahr Omloop.
Ja.
Der wird da aber auch eher ein Helfer sein. Oya Lascano wird auch als krasse Wattmaschine einfach da eingekauft werden. Der darf dann so ein bisschen in den Klassikern sein Ding machen, und danach ist der Helfer. Laurence Petit, auch krasser Fahrer, wird aber dann wahrscheinlich bei Grand Tours auch sozusagen irgendwie in Richtung Road Captain gehen müssen im Sommer. Und das ist irgendwie der Art von Move, den Ineos vorher gemacht hat, wenn sie sich einen Kwiatkowski geholt haben, und jetzt holen sie sich halt einen Victor Langelotti. Nichts gegen den Typen, der kann gut treten, der ist ein solider Fahrer.
Ja, Bob Jungels haben sich geholt.
Bob Jungels, da ist Lanton Rouge richtig krass gegen diesen Transfer. Ach, das ist ein richtig schlechter Transfer.
Sagt er.
Mhm. Was ich noch interessant finde, wo ich gerade bei Red Bull war, die haben mir jetzt den Kollegen aus Italien geholt, Gianni Moscon.
Ja.
Ja.
Guter Tausch gegen Bob Jungels.
Ich meine, das ist jetzt nicht der größte Sympath.
Ich finde ihn schrecklich.
Ich finde ihn auch schrecklich. ist halt sozusagen als Bodyguard für Roglic geholt worden.
Ah, okay.
Und ja,
gut, das kann funktionieren.
Kann funktionieren,
besser
genau.
Besser in deinem Team als im Gegner.
Besser als in deinem Team als im gegnerischen Team. Und ja, genau, wenn der halt irgendwie dadurch ein bisschen was an Stürzen abhalten kann von einem Roglic, dann hat sich der ganze Transfer schon gelohnt, auch wenn ich da gedacht hätte, du kannst dir vielleicht auch irgendjemanden holen, den du mal vor, den du irgendwie mal medienwirksam oder PR-wirksam nutzen kannst. Und nicht irgendein so Typ, der in drei Teams schon mal negativ aufgefallen ist wegen irgendeiner Scheißaktion, irgendwelchen rassistischen Beleidigungen und sowas. Also eigentlich kannst du den nicht wirklich brauchen.
Ja, normal, also wenn wir da eigentlich sprechen wir über Performance so und Leistung, aber du kannst natürlich nicht als Außendarstellung einen Fahrer holen, der so.
Der ist ja so häufig, also da waren bestimmt zwei oder drei größere Fälle. Ich krieg sie jetzt auch nicht mehr alle zusammen. Ich will sie, glaube ich, auch nicht alle zusammenbekommen. Ja.
Und dann auch sein falscher Luftdruck bei Roubaix. Und
dann auch noch, das war Karma.
Ja, das war richtig ein bisschen bitter.
Da hat Gott ihm 8 Bar geschickt.
Kurz mal reingepustet in den Reifen.
Ja, so viel zu. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Bitte.
Gerüchteweise sind noch nicht bestätigt, aber ich gehe davon aus, dass es klappt. Development-Team von Ineos Grenadiers wird das Team Lotto Kernhaus PSD Bank. Was interessant ist.
Es ist absolut interessant. Ich habe dir vorhin auch schon mal nochmal gefragt, was macht das dann mit dem Radsport? Hat das wirklich einen Vor?
Gesamtradsport.
Dem Gesamtradsport, auch der deutschen, was macht mit der deutschen Bundesliga? Was macht Lila Logistik Bundesliga?
Wenn da Ineos fährt praktisch.
Wenn da Ineos fährt. Nee, also macht das wirklich oder hilft es den Nachwuchsfahrern des deutschen Radsports oder ist es eher ein Greenwashing von Team Ineos, dann irgendwie sich ein Farmteam quasi zu kaufen, weil sie kein eigenes haben? Also.
Teils.
Ich möchte gar nicht schlecht reden oder sowas. Nee, ich will gar nicht ankritisieren.
Teils, je nachdem, wie die Partnerschaft gelebt wird, ist das halt irgendwie was, wo du mal als deutscher Fahrer eher den Sprung ins Team Ineos schaffst als vorher. Auf der anderen Seite, wenn es halt, es kommt ein bisschen auf die Balance an, auch an Fahrern, die sie da reinholen. Und ich denke aber, dass es eher ein internationales Team sein wird und dass der deutsche Anteil ein bisschen kleiner werden wird, zumindest wenn sich Ineos Grenadiers wieder dahin entwickeln möchte, wo sie sie eigentlich hin müssen.
Ja, also am Ende es könnte halt helfen, wenn du zum Beispiel vielleicht gute Ergebnisse in einem Test nachweisen kannst, aber noch nicht in den Rennergebnissen. Das ist dann auch nicht alles, ist schon klar, aber so hatten wir, glaube ich, mal darüber gesprochen, dass dann Vingegaard auch mehr erkannt wurde. Ich meine, jetzt habe ich gerade mal ein bisschen reingegrätscht. Ineos hat fürs kommende Jahr Peter Ochsenberg, einen Dänen, verpflichtet. Der ist 19, was seine Ergebnisse anbetrifft. 105. in der L'Avenir, gut, das ist nicht die, wahrscheinlich die, dann unbedingt die, das Aushängeschild gewesen, 2. bei Frankfurt Eschborn U23.
Es sind halt genauso Leute, die du dann eigentlich nochmal in das Devo-Team schicken kannst.
Genau das. Dieses Devo-Team schicken kannst, weil eigentlich, das sieht jetzt auch vom Ergebnis noch nicht so aus, als wäre er in der Lage oder zumindest auf dem Level, dass er bei Ineos fahren müsste oder
kannst
sollte.
Kannst dir auch noch einen angucken. Theodor Storm ist 24 schon im World-Tour-Team gewesen, ist kein einziges Rennen fürs Team gefahren.
Ja. Jo, stimmt.
Ja, also sie haben ihm einen 3-Jahres-Vertrag gegeben. Das war relativ spät im letzten Jahr. Ich glaube auch, dass das eher ein Kandidat ist, den man jetzt ins Devo-Team packen würde.
Ja, also genau, der ist 19. Das heißt, die letzten Ergebnisse bei Pro Cycling Stats sind alles Juniorenrennen, alles Juniorenergebnisse.
Genau, und die lässt du halt dann auch lieber nochmal Baby-Giro fahren. Ich habe es eben schon mal gesagt, die Tour de l'Avenir ist im nächsten Jahr wahrscheinlich, wird die mit Trade-Teams gefahren, also mit Conti-Teams, statt mit Nationalmannschaften oder einer Mischung aus beidem. Und dann ist es halt super, wenn du die Jungs da über dein Devo-Team da starten lassen kannst. Also da spricht für Ineos Grenadiers gar nichts gegen. Ich glaube, wenn das auch gut gelebt wird, wenn da auch ein bisschen Geld fließt und Know-how und alles, dann ist es auch für das Team Lotto Kernhaus eine gute Sache. Mhm. Weil man muss auch sagen, als Conti-Team, sonst bist du halt auch so ein bisschen verloren, weil wo willst du dich hinentwickeln als
klar.
Team? So, die Top-Stars gehen immer oder die Top-Leute gehen immer zu den Devo-Teams.
Ja.
Wir hatten das bei Leopard auch damals immer, wo es halt so ein bisschen war. Wir waren noch mit das einzige Team, wo ich gesagt hätte, das war eins der Top-Devo-Teams, so ein bisschen
Axeon,
was unabhängig ist, genau.
Unabhängiges Devo-Team letztendlich.
Ja.
Und die meisten Teams sind halt eher schon mit World-Tour-Teams verbandelt.
Genau.
Nehmen wir jetzt mal Wismar oder so, da wollen sie alle hin. So, macht ja auch Sinn, ergibt ja auch absolut Sinn. Und ich hatte auch gerade noch in unserem ersten Try gesagt, ich finde es auch irgendwie gut, wenn es darüber über die Partnerschaft gut gelöst sein kann, dass ein Conti-Team in Deutschland sich vielleicht einfach gut aufstellen kann, ein gutes Sprungbrett liefern kann für einzelne Fahrer und das vielleicht auch Step by Step und nicht zu früh nach oben geschickt oder halt ewig die Athleten dort hängen bleiben und es irgendwie so ein bisschen davon abgesehen wird, immer zu sagen, in jedem Team, weil ich glaube, jedes Conti-Team in Deutschland, was teilweise die Teams, die es auch nicht mehr gibt, sagen immer, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sind wir Pro-KT. Und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt zielführend sein sollte, selbst wenn es dann möglich wäre. Lieber zu sagen, wir sind ein gutes Conti-Team mit einem guten Rennprogramm für Fahrer, können die Fahrer dann fördern und dann sehen wir halt bei den Fahrern, ob die in der Lage sind, dann nach oben zu gehen oder halt nicht.
Ja, ich würde jetzt mal, ohne zu sehr darüber nachgedacht zu haben, sagen, wenn alle World Tour Teams ein Devo-Team haben, braucht es auch kein Pro-Team mehr für ein Land. Also
ja, ja.
Dann gibt es eigentlich genug qualifizierte Strukturen, wo man sagt, die Besten aus dem Land können Legal Track, können zu Ineos ins Devo-Team gehen, ja. Die können zu FDJ, Wismar. Und so viele Leute auf dem Niveau hast du dann auch gar nicht.
Was macht dann Team Flanders-Baloise oder früher Topspot Flanders?
Ja, die, das ist auch nicht schlecht, sage ich mal. Ne? Also da gibt es sicherlich ein paar Leute, die da, oder gibt es viele Leute auch, die da gefahren sind und die da auch 4-5 Jahre fahren und dann den Sprung schaffen, die dann am Ende das Talent schon noch haben, aber die müssen halt, brauchen ein bisschen mehr Zeit.
Ja,
für solche Leute ist es halt wichtig. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, was ist das für ein Modell mit so einem Team? Und das funktioniert halt einfach nur, weil das vom Land Flandern sozusagen finanziert wird. Also
gab es eigentlich mal einen nicht-belgischen Fahrer dort? Ich glaube, zwei der Holländer oder sowas, ne?
Boah, schwierig, das kann ich dir gar nicht sagen. Also ja, für mich ist es, ich glaube, da gibt es dann aber auch mit der Partnerschaft, mit der Region Flandern auch irgendwelche Bedingungen. Das dürfen nur so, also müssen entweder nur Flamen sein oder ein bestimmter Anteil. Das gleiche ist ja mit dem Team Wallonie-Bruxelles. Gibt es die eigentlich noch?
Ich kann es dir gerade nicht sagen. Ich bin gerade parallel gerade bei Sport Flandern gewesen. Also letzten 10 Jahre gibt es keine andere Nationalität als Belgien.
Okay, genau.
Da haben wir schon die Antwort.
Also die Sachen sind oder die Teams sind halt schon gut, aber aus meiner Sicht braucht es das dann nicht für Deutschland noch so ein Pro-Team. Es war jahrelang mal so, ja, man bräuchte mal so ein Pro-Team für Leute, die es irgendwie nicht ganz packen, aber wenn alle World Tour Teams ein Devo-Team haben und die Pro-Teams tatsächlich auch noch Devo-Teams, dann gibt es eigentlich gute Strukturen, würde ich sagen.
Wallonie-Bruxelles ist übrigens jetzt Wagner Barzin und das war die letzten Jahre das Bingo-Team, Bingo Powells.
Okay. Habe ich die komplett vergessen dieses Jahr.
Die kommen halt immer dann, wenn du so in so diese, die Ardennen-Klassiker, aber halt davon die zweite Garde der Ardennen-Klassiker.
Genau.
Da kommen die auf einmal.
Da kommen die auf jeden Fall wieder rum, da kommen die ja auch her. gut, so viel zu Ineos und Strukturen. Du hast einen schönen Erfolg gehabt, sag ich.
Ich habe einen Weltmeister gemacht.
Du hast einen Weltmeister gemacht, ja. Genau. Die E-Sports WM, ich muss dich immer noch daran gewöhnen, dass ich nicht Swift WM sage.
Ja, das ist richtig.
Auf MyWoosh, hast du es geguckt?
Ich habe es geguckt, ja.
Gut, als Coach muss man es natürlich gucken.
Ich habe es nicht live geguckt, muss ich zugeben, weil es ging irgendwie abends los und dann war ich noch verabredet. Am nächsten Morgen habe ich es geguckt, bevor ich wusste, was ein Ergebnis warum kommt und habe extra mich nicht gespoilert. Dann war es auch ein bisschen spannend, denn das Format waren 3 Rennen. Ich muss sagen, das Format kürt, also anders. Jason hat gewonnen, Jason Osborne. Ich habe den jetzt nach seiner Alpecin-Zeit darauf
vor 2-3 Monaten übernommen.
Genau. Ich habe es ja auch damals schon mal erzählt. Ich habe ihn auch mal übernommen, bevor er zu Alpecin gegangen ist. Also immer dann, wenn er nicht World Tour war.
Genau.
Da kommt Jason und sagt, hier, mach mich mal wieder
schnell. Mach mich mal wieder schnell und ich möchte mal kurz im Computerspiel schnell Fahrrad fahren.
Genau das. Und so war der Hergang und dann ist er davor schon die Rennen gefahren, die MyWoosh-Rennen, muss sagen, der ist extrem gut gefahren bei den ganzen E-Races und bei der Weltmeisterschaft, bei der MyWoosh-Weltmeisterschaft waren es 3 Rennen, die als Format ausgefahren wurden, alle vor Ort in Abu Dhabi, das heißt, die Fahrer mussten anreisen auf einer großen Bühne, wurde das präsentiert. Da muss ich allerdings sagen, die Veranstaltung, da wird echt super viel mit Geld gearbeitet und ist leider auch drumherum ein bisschen unangenehm und peinlich. Dann kam nämlich zu Anfang zum Livestream, Baba hier so ein bisschen Baba, und hat irgendjemand einen Scheich irgendwas auf Arabisch erzählt, weil das wurde auch nicht übersetzt, gar nichts verstanden. Der hat sowas vom Zettel abgelesen, hat den Zettel irgendwann nur falsch rumgehalten, dann hat er es noch rumgesucht. Dann war so ein 1 Minute Cringe-Moment, wo er den Zettel falsch rumhielt und einfach nicht gefunden hat, wo er weitergehen rennen musste. Bis dann so random die eine andere Moderatorin auf einmal Peter Sagan und Pogacar auf die Bühne ruft.
Das Beste war eigentlich dieser Cycling News-Artikel.
Ja.
MyWoosh Ambassador Peter Sagan has no interest in E-Sports Racing. Und da dachte ich mir so, ja, natürlich, was ist das denn für eine Aussage von einem Ambassador? Kannst du dir, also ich kann mir keinen schlechteren Match vorstellen als Peter Sagan und eine Indoor-Cycling-Software.
Absolut.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass Peter Sagan genauso sagt, dass ihn das nicht interessiert.
Und die kommen beide auf die Bühne und dann habe ich mir das echt angeguckt. Im Moment habe ich gerade so ein Eibrötchen gefrühstückt. Und so, jetzt will ich mal sehen, was er sagt. Und dann Pogacar war so ein bisschen, ja, und hier, wir gucken mal, ne, dann feuern wir die an und so. Und dann gab es irgendwie so eine Frage, die so ein bisschen was aufgemacht hätte, aber Peter Sagan auch nur gesagt so, ja, ich glaube, das ist hier gar nicht eine gute Stimmung und die Leute bereiten sich hier vor und das wird gleich eine gute Sache.
Ja, du hast recht, es wird viel mit Geld gearbeitet. Ja. Ich glaube, man hat ja eine Software, die sich ein bisschen entwickelt hat. Ich finde die halt immer noch leider optisch nicht so geil.
Das stimmt.
Und ich habe es aber auch noch nie ausprobiert, habe ich auch schon mal gesagt.
Ja.
man kann da sicherlich mit dem vielen Geld was draus machen, aber ich finde das so ein bisschen, das wird einfach versucht, also das wird nichts aus meiner Sicht, es dass das wirklich
auf Krawall, ein Produkt, genau. Was nicht so, also wenn wir jetzt eine Wertung reinlegen, persönlich nicht so gut ist wie zum Beispiel Swift, wird versucht auf Krawall Leute drauf zu holen, die man halt mit Geld lockt. So,
genau.
Sei es dann in Rennformaten oder sowas, da gibt es ja die monatliche Serie, da kannst du echt viel Asche verdienen und das ist denen halt einfach Latte.
Ja.
Und da gibt es Rennserien, so ich weiß ja von damals, so eine 2-Wochen-Block, die haben, glaube ich, gesagt, irgendwie Männer und Frauen gleichermaßen zusammengepackt, haben sie wie ein paar hunderttausend Dollar als Preisgeld ausgeschmissen. Das ist einfach nur, davon lebt das Format. Und wenn du siehst, das Produkt aber nicht so gut funktioniert, zumindest optisch halt und das Rennformat, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe 2 Fahrer im Rennen gehabt, muss man dazu sagen. Also Martin Mertens auch mitgefahren, Platz 15. War immer noch sehr, sehr gutes Ergebnis. Er ist von der Leistung her echt stark gefahren. Top 10 hätte er sich gewünscht, aber gab es ein paar Dinge, die taktisch nicht ganz gut liefen. Was ich dazu sagen wollte nochmal, 3 Rennen. Und diese 3 Rennformate vor Ort war zum einen ein Rundkurs, wo ein 15 Sekunden...
Einbeinig treten.
quasi ein 15 Sekunden ungefähr Segment als Sprint gefahren wurde und die schnellste Zeit zählte.
Ja, krass.
Dann Rennen Nummer 2 war ein Rennen, was ungefähr 10 Kilometer lang ist. Und da gibt es Punkte innerhalb des Rennens an einer Sprint-Zwischenwertung. Und jetzt kommt es richtig schön für dich. Sprintwertung und direkt danach geht es in einen 6-Minuten-Anstieg ungefähr und oben gibt es auch nochmal Punkte.
Oh.
Dann gibt es die Abfahrt, ab ins Ziel, im Ziel gibt es doppelte Punkte. Das heißt, du sprintest auf jeden Fall in den Berg hinein.
Fährst dann Segment.
Und den fährst du erster oben. Also Sprint, erster über Sprint und dann
Berg erster oben. Okay, aber du musst trotzdem halt Gas geben.
Natürlich, sonst bist du weg.
Ja.
Und so wurde das Rennen auch gefahren. Dann zum ersten Rennen kann ich kurz sagen, unsere Idee, wir hatten vorher eine Strategie aufgeschrieben, war wahrscheinlich bei 6 Runden, wenn du 6-mal im Kreis fährst, du kannst auch extrem vom Windschatten profitieren. Ungefähr ab 6 Meter hinter dem Fahrer hast du keinen Windschatten mehr, das kennt man von Swift ein bisschen anders. Das heißt, es reißt schon schnell ab. Das heißt, wir hatten gesagt, es kann sein, dass wenn das Tempo am Anfang, die Leute motiviert sind, sprinte am Anfang, weil dann ist das Feld noch am ehesten am Sprinten und du kannst dann mit dem Feld davon profitieren, dass du schneller bist. Wenn du nachher alleine das Segment sprintest, dann stehst du halt voll allein im Wind und kannst schlecht beschleunigen. Es war literally die erste Runde vielleicht, die nochmal ein Feld hat. Danach ist keiner mehr gefahren. Alle sind 0 Watt gefahren, 0,1, haben gewartet, bis ein Sprintsegment kam, voll Lotte und dann wieder 0 Watt. Niemand hat nur ansatzweise das Tempo gehalten. Das war so ein langweiliges Format. Daraufhin hat Jason sich in so eine blöde Position gebracht, dass er aus diesem Rennformat 3 Punkte mitbrachte und dann irgendwie Platz 18 war.
Ja.
Von 22. Also ganz, ganz schlechte Ausgangssituation. Und der ärgste Konkurrent, Wujasin, dann schon auch nicht Punkte Vorsprung hatte. Im 2. Rennformat will ich dieser Ekelsprint dann in diesen Berg rein. Und dann hat Jason einfach so eine Performance abgefeuert. Und das muss ich nochmal so sagen. Das hat im Training in den letzten Wochen so gezündet, was er gemacht hat. Willst du es wissen oder nicht?
Ja, ich warte. Ich gebe dir hier Raum. Ich will jetzt mal Wattzahlen, ich glaube, viele Leute wollen jetzt mal Wattzahlen hören.
Ja, absolut. Und zwar.
Was tritt man da so bei so einer E-Sports-Weltmeisterschaft?
Jetzt lass mal gucken, was er hier abgespeichert hat. Warte. Ich füll mal eben gerade,
ja, gut. Ich habe das Rennen nicht gesehen. Es wird schwierig für mich, das Ganze hier zu füllen. Du hast mir eben schon ein paar Zahlen gesagt.
Naja, also er ist die Tage schon mal ein Rennen gefahren, wo er in einem Ausreißversuch erstmal davor schon 420 Watt 46 Minuten gefahren ist. Darauf setzte er in einem 10-Minuten-Anstieg nochmal 480 Watt obendrauf.
Das ist halt schon krass.
Bei ungefähr
welchem Gewicht?
69, 70 Kilo gerade.
Ja, solide.
Das kann man mal machen.
Damit ist der Kategorie A auch schon bei Swift-Rennen, oder?
Damit darf er nicht mehr beim Science Race in B fahren, genau.
An der Stelle, ab nächster Woche gibt es jetzt endlich Kategorien. Category Enforcement. Das heißt, wir haben dann die Leute in den richtigen Kategorien. Kommt mal zu unserem Science-Swift-Rennen, dienstagsabends 19 Uhr im Swift-Club.
Absolut, weil so einfach ist es gar nicht.
Genau.
Das kann man
so, ich glaube, wir brauchen auch gar nicht die Zahlen aus dem WM-Rennen. Ich glaube,
genau das, was ich gerade suche, ist nämlich gerade weg. Auf jeden Fall ist es so, er ist dann diesen Sprint gefahren, war ganz gut und fährt diesen Anstieg auf Krawall hoch. Und du saßt die ganze Zeit nur 550, 600, 600, 650. Und oben hat er die halt gecrackt und ist dann solo ins Ziel gefahren. Und es war, muss sagen, echt ein spannendes Format, wenn man das Ergebnis nicht kannte. Denn im 3. Rennen, es war immer so, dass der Wujasin auch gut gepunktet hat, wenn Jason gepunktet hat. Das heißt, es war immer noch dieses Delta aus Rennen Nummer 1 an Punkten. Und Jason hat sich einfach gesagt, okay, komm, dann nehme ich es halt einfach Volley. Da gab es einen Rundkurs von 4 Runden. Die Rennen sind auch immer nur 20, 30 Minuten lang gewesen, also super kurz. Und fährt das Ding dann halt beim letzten Rennen so auf Krawall nach der ersten Wertung durch, dass er 15 Minuten halt auch solo fährt mit 430 Watt Average, 465 Normalized. und sich darüber halt immer einzeln vorne die Punkte weggesnackt hat, aber Vujasin hinten hätte, wenn er jetzt immer die Punkte gewonnen auf zwei, dann hätte er nachher das Rennen gewonnen, crackt dann in der letzten Runde und dann hat sich Jason somit den WM-Titel geholt. Man muss einfach sagen, bei dem Punkteformat war es dann halt schon ein bisschen taktischer und ein bisschen variierender, aber eigentlich war es auch wirklich so, dass er der absolut stärkste Fahrer war, auch die meisten Watts wirklich getreten hat und dann sich auf dem Podium nicht ganz freuen konnte, glaube ich.
Der hat sich schon gefreut, der kann es noch nicht so zeigen.
Er konnte sich zeigen, ich muss mal mit Jason reden. Das war auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen fertig.
Das ist jetzt auch sein Lachtrainer.
Ja, ich muss echt mal so ein bisschen was am Humor machen. Also war krass und was wir das nächste Mal machen wollen würden, und das kann ich mal jetzt moderieren, dann die WM. Er hat im Vorfeld viel im Höhenzelt gearbeitet. Das hat echt interessanterweise sehr, sehr gut funktioniert. Ich kann nicht damit direkt sagen, ob es da die Korrelation zu der Performance gab, aber es ist ein sehr guter Effekt. Ich teste jetzt auch mit Sepp Breuer ein paar Sachen aus bezüglich Höhentraining und das können wir mal in Zukunft auf die Agenda schreiben, ob sowas eine gute Alternative für Höhe vor Ort sein kann. Weil das war schon nochmal ordentlich, was da jetzt in den letzten Wochen an Power dazu kam.
Ja, ich glaube, es ist hauptsächlich, wird es ja schon mal immer zur Vorbereitung auf ein richtiges Höhentrainingslager oder vielleicht auch dann in der Folge genutzt. Gibt da auch jetzt noch so ein paar schickere Lösungen. Der Kollege, der vorher Rocket Espresso groß gemacht hat, hat Rocket Espresso, glaube ich, für 10 Jahre aufgebaut, krass so in die Radsport-Bubble vermarktet und ist dann da raus und hat, ich glaube, es heißt Box Altitude. Und verkauft jetzt Höhenzelte.
Interessant, ja. Ja, das ist ja, normalerweise kommt es ja ursprünglich aus so ein bisschen der Vorbereitung für Bergsteiger, so Expedition in die Höhe. Und so kannst du ja die Geräte auch einstellen, dass du später sagst, ich penne jetzt wirklich auf 4.500. So, das ist jetzt erstmal im Leistungssportkontext, Ausdauer-Leistungssportkontext nicht unbedingt wünschenswert. Aber es geht halt darum, Zeit in der Höhe zu verbringen. Ne? Und wenn du 8 Stunden darin schläfst und es einigermaßen gut funktioniert und mittlerweile werden die
Geräte. Meinst du, man kann das ganze Jahr drin pennen? Nairo Quintana hat auch seine ganze Jugend da oben verbracht.
Ja, absolut. Ich habe mit Sepp auch schon gesprochen. Wir probieren es mal aus. So mit Jason und Sepp sind so die ersten.
Also mal rein physiologisch nicht. Das wird natürlich dann der Partnerin das mega auf den Sack gehen.
Auch. Wenn wir das mal ausschalten würden. Ich habe mit denen auch schon gesprochen.
Ich glaube, das ist mega nervig, so ein Höhenzelt. Also zumindest die billigeren, weil die rascheln immer so. Und es ist, glaube ich, auch arschheiß. Vielleicht ist es im Winter gar nicht mal so, gar nicht so schlecht.
Wir müssen es mal ausprobieren. Und die sind die ersten zwei Athleten, wo ich mit arbeite. Und ich würde ganz gerne eher in Ketten arbeiten, zu sagen, okay, das ist eine Höhenphase, dann haben wir eine Entlastungsphase. Zur Belohnung gibt es dann Heat-Training obendrauf. Renaissance sei Dank.
Nö, ich bleibe im Zelt. Ich habe keinen Bock auf das Heat-Training.
Ja, Sepp meinte schon, es ist für ihn kein Problem, auch tagsüber. Und ich so, wie willst du das machen? Ja, ich habe da so eine Maske. Das heißt, er sitzt am Schreibtisch mit so einer Maske und atmet halt die ganze Zeit Höhe ein. Ey, wo ich auch denke, boah, wenn das geht, ja.
Aber würde ich lieber rauchen.
Aber du musst dich schon committen dafür. Kann man nicht lieber am Auspuff ein bisschen rumlutschen? Naja. Wird auf jeden Fall eine gute Sache und da können wir in Zukunft mal ein bisschen mehr zu erzählen, weil ich habe es auch jetzt so eingestellt in Training Peaks, dass wir, wenn wir das diese Höheintervention einbauen, in Zukunft versuchen, Kalkulationen aufzustellen, ob wir Effekte von Höhentraining auf die Performance messbar machen können.
Ja, also wer einen Höhenzelt zu verleihen hat, der Lukas freut sich über eins und der kann dann mal selber testen.
Ihr wollt es auch nur auf YouTube sehen, was da passiert.
Lukas geht zelten.
Schöne Folge.
Mal was anderes, was auch so ein bisschen out of the norm ist, du wolltest ja noch, dass ich von meinem 10-Kilometer-Lauf erzähle, den ich gemacht habe. Und zwar war das vor zwei Wochen.
Da war es so, dass einfach ich morgens aufgewacht bin und wie so ein Arsch erstmal Handy auf Instagram angemacht habe, so ein bisschen geguckt und dann irgendwann sah, dass irgendwie Post von Tag vorher oder so, Lennart da eine Story reinhaute, dass er
Mit Finisher-Medaille
sagte hier, ich gehe laufen. Und ich dachte mir so, hey, der Frechdachs hat gar nichts gesagt.
Ja, ich war auch nicht vorbereitet darauf. Also ich wusste es 2 Tage vorher, dass die Jungs so einen 10-Kilometer-Lauf hier, so eine Winterlaufserie oder Herbstlauf oder was auch immer machen wollten. Und war dann aber auch 4 Wochen nicht laufen gewesen. Deswegen dachte ich mir so, scheiße, jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal kurz Vorbelastung laufen, bin dann 25 Minuten gelaufen, dachte mir so, okay, fühlt sich irgendwie.
Bin
also
1,5 Stunden Vorbelastung gelaufen.
Ja, das war halt wieder dieses Problem, so, ich möchte eigentlich ein bisschen laufen, aber auf der anderen Seite kann ich jetzt auch nicht zu lang laufen, weil morgen muss ich ja wieder laufen und dann dachte ich mir so, und jetzt, boah, wahrscheinlich wie Muskelkater, das ging eigentlich. Das Schlimmste war dann, es war mega am Regnen auf dem Parkplatz, auf dem Waldparkplatz, wo wir geparkt haben, alles voller Pfützen, mein Teamkollege Felix, der nochmal sieben Jahre jünger ist, ich springt über die Pfütze drüber, ich springe hinterher, merk schon hier, in dem Oberschenkel direkt so ist irgendwas nicht in Ordnung.
Oh nein.
Dann merkst du so, scheiße, mit 32.
Du bist über 30.
Darfst du nicht einfach aus dem Auto aussteigen und eine Sprungbewegung machen. Da war das aber okay, also das habe ich so ein bisschen gemerkt. Ja. Und dann haben wir uns da warm gemacht, haben uns die Nummer geholt und alles. Okay. Und ich bin noch schön.
Das wäre eine viel lustigere Story gewesen. Und dann bin ich nicht gelaufen.
Dann bin ich nicht gelaufen, war Ende. Dann habe ich ich habe gedacht, boah, nee, ich kann das nicht ohne Bicarbonat machen, habe das direkt mit Bicarbonat probiert.
Ja.
Habe mir noch ein Gel reingezogen und dann sind wir losgelaufen. Eigentlich war der Plan, weil ich wusste wirklich, ich bin noch nie 10 Kilometer schnell gelaufen, wusste nicht wirklich, was man angehen kann. Habe mich da so ein bisschen an Felix gehalten. Also ich stand mega weit hinten, das heißt, auf den ersten 150 Metern war das erstmal so, du musst durch all die Leute durch. Und Felix wollte, glaube ich, loslaufen mit 4:15 oder sowas. Mhm.
Okay.
Oder sowas in der Art.
Ja.
Und
habt ihr beide nicht gemacht?
Haben wir beide nicht gemacht. Ich bin halt vorgelaufen, weil ich wollte erstmal einfach gucken, wo so die Spitze des Feldes ist. Und dann sind wir so ein bisschen durch den Wald da vorgelaufen. Und ich habe so nach einem Kilometer nur, das ist zu schnell, Lennart. Das ist deutlich zu schnell. Und dann war das so irgendwie.
Weißt du es ungefähr?
Da musste irgendwie 3:50 gewesen sein dann.
Ja.
Am Anfang. Aber ich habe mich halt noch gut gefühlt. Ich habe eigentlich noch gar nichts gemerkt. Und ich dachte mir so, ja komm, warum läufst du jetzt nicht einfach mal los und guckst, was passiert? Sowas, was man im Radsport oder ich jetzt im Radsport nicht mehr mache, weil ich zu viel weiß. Ich weiß, das und das passiert, wenn ich so lange 400 Watt fahre. Und das weiß ich halt da nicht. Und dachte ich mir, gut, dann hier sind, das ist hier so eine Gruppe. Da war so eine Gruppe von 4 Leuten. 3 waren vorne weg. Der Drops war gelutscht. Die sind am Ende mit einer 32er Zeit angekommen oder sowas. Und ich dachte mir so, ja, laufen wir mal los. Und dann da hörte ich immer nur von Felix hinten so, oh, das war jetzt wirklich schnell. Er ist aber auch da geblieben.
Ja, ich wollte gerade sagen, er hätte aufhören müssen.
Nee, aber er meinte danach auch so, ja gut, wenn du nicht weitergelaufen wärst, bin ich auf gar keinen Fall da mitgelaufen. Und ich habe einfach mitgelaufen mit den 4 anderen Dudes und wollte es einfach mal testen. Dann haben wir uns, glaube ich, so bei 3:59 oder so eingependelt. Es waren 2 Runden auf 5 Kilometer.
Ja.
Und dann wurden wir so leicht gedroppt gegen Ende der ersten Runde und sind aber in der zweiten Runde wieder so da reingelaufen. Es war einfach mal witzig, so eine Laufdynamik zu sehen. Und dann hatte ich so in der ersten Runde schon irgendwann das Gefühl, okay, vom Herz-Kreislauf-System geht das hier, aber ich glaube, langfristig wird die Muskulatur anfangen zu zwicken. Ja, und dann sind wir in der zweiten Runde wieder in diese andere Gruppe reingelaufen, dann waren wir immer noch zu 5. Und dann wurde das Tempo so ein bisschen rausgenommen, das fand ich interessant. Bei 5 Sekunden pro Kilometer langsamer fühlst du dich ganz anders.
Ja.
Das war auch mal so, ja okay, safe komme ich in dieser Gruppe hier an. Und das war schon mal so mega cool, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und dann haben wir auch gar nicht mehr so nach der Zeit geguckt. Das war eigentlich lustig, dann war es eher so, das sind meine 3 Kontrahenten hier, meine 3 Gegner, die muss ich schlagen.
Hast du attackiert?
Ich hatte überlegt, als das Tempo so ein bisschen rausging, so, wie setzt man eigentlich eine Attacke beim Laufen?
Wenn er im Windschatten drin ist, hat er jetzt einen Vorteil? Ich weiß es nicht.
Ja, und wie attackiert man auch? Also sprintet man dann los? Die Leute, ich glaube, da hättest du die Leute richtig gebrochen. Weil ich glaube, man sprintet nicht los. Man läuft einfach nur so 5 Sekunden pro Kilometer schneller. Das sieht man dann schon, aber es ist halt, du siehst es nicht sofort.
Ich hatte mal ganz kurz dazwischen Zwischenstory. Ich bin ja mal die Kölschmeile mitgelaufen. Das hat ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Bier trinken und laufen. Hast du das mal erzählt? Wo du,
Kann sein,
Biermeile, du äxt ein Bier, läufst eine Runde, äxt ein Bier, das machst du 4-mal. Und ich lag in dem Moment, das war so ein Spaß-Event von den Meilers, von den Kölner Laufgruppe quasi. Und dann sind wir da gelaufen und ich war auf Platz 3 noch liegend und hatte jemanden neben mir.
Vom Promille oder im
vom Promille
nach. Müssen auch mal messen.
Ich muss sagen, das hat dann nach 10 Minuten, als der Wettkampf vorbei war, hat das so gescheppert.
Ja.
Das war wirklich, das hat die so krass schnell verteilt. Auf jeden Fall war ich auf Platz 3 liegend noch und da war ein Dude neben mir, der ist Mittelstreckler. Der läuft halt wirklich Wettkämpfe und der war nicht so gut am Trinken anscheinend. Ich war wohl besser.
Ja, aber der war besser im Laufen.
Und wir sind halt gleich losgelaufen und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht kann ich gegen ihn verteidigen, weil ich hatte die Beine, wo ich dachte, ich kann noch mal einen draufsetzen. Ich habe so ein bisschen, ne, ich kann ja Laktat produzieren.
Ja, genau, so war das auch. Das
und dann laufe ich diese Kurve auf die Gegengerade und dachte mir so, ah, vielleicht kriege ich das irgendwie hin. Und dann hat der einen Kick gestartet. Ey, Lennart,
Mittelstreckler.
Der hat wirklich hinten raus nochmal aufgezogen.
Ja.
Also der ist da so durch die Kurve gescheppert, wo ich dachte, ey, das würde ich ausgeruht nicht mehr hinkriegen. Der hat einen Sprint gezogen, das war wirklich eine Attacke.
Ja, da genau. Das ist so, das ist da eigentlich nicht passiert. Mein ärgster Konkurrent, der Norbert, war auf jeden Fall ein bisschen älter als ich,
ja.
Hat dann die Gruppe kleiner gemacht, indem er den anderen gedroppt hat, den ich nicht kannte.
Hat seinen Teamkollegen schon vorgeschickt vorher.
Ich weiß nicht, ob das ein Teamkollege war. Aber auf jeden Fall hat er einen aus der Druckgruppe gedroppt, ja. Hat dann gesehen, dass Felix und ich noch dran waren, hat er wieder ein bisschen rausgenommen und dann hat er auf der letzten, das ist so eine ganz lange Gerade, hat er nochmal angezogen.
Ah.
Und dann hat er, dann, das war so wie so ein, wie der Kaugummi.
Ja.
Und der Kaugummi riss aber eigentlich nicht. Und ich, es war einfach echt ein witziges Gefühl, das so ein bisschen zu steuern. Konnte auf jeden Fall dranbleiben. Und am Ende dachte ich mir so, ja, komm, ob ihr jetzt Fünfter oder Sechster bist. Fünfter klingt schon geiler als Sechster. Und dann bin ich noch so vorbeigesprintet. Und es waren dann 39.
Ging das denn noch gut? Vorbeisprinten?
Ging besser als bei Norbert.
Ja, okay. Also, Norbert musste lange sprinten.
Norbert hat dann auch aufgegeben, als ich vorbei. Ich wusste auch nicht, was die sozialen Geflogenheiten sind, weil ich bin ja natürlich keinen Meter von vorne gelaufen, wie im Radrennen auch.
Muss man von vorne laufen?
Muss man von vorne laufen? Darf man am Ende vorbeilaufen oder ist man dann so ein Assi?
Leute, Lauf-Community, schreibt das mal bitte.
Dann
darf
darum,
man dann attackieren oder muss man da hinten bleiben?
Genau, und dann war es unter 40 Minuten. Ich konnte die Zeit auch nicht so richtig einordnen.
Ja.
Das Lustige war, so, Tanja sagte vorher so, ja, du wirst wahrscheinlich schon so unter 40 Minuten laufen. Ich konnte es halt nicht einordnen, war aber dann natürlich deutlich schneller, als ich jemals gelaufen bin und war auch eigentlich happy damit.
Ach, schön.
Und dann habe ich aber nochmal nachgehört, was du angekündigt hast, so unter 37.
Ja.
Ja, das ist halt, ja, das könnte ich nicht.
Ich weiß auch nicht, ob ich es kann.
Ja, aber angeblich sollst du das ja schon mal gelaufen sein, bei so einer falsch abgemessenen Strecke.
Nein, das ist absolut gar nicht richtig, weil ich bin das mal im Sommer gelaufen, bin ich mal 35-30 gelaufen, aber das muss ich sagen, das war auch ein anderer Zeitpunkt. Da war ich wirklich, hatte in der Zeit die VO2 Max gemessen auf dem Rad und das war und beim Laufen und ich war bei 75. Ich glaube, der höchste jemals gemessene von mir.
74, 75. Höchste jemals gemessen bei der Menschheit. Lukas Löhr, 75.
Man kennt's. Wer ist Oskar Svensson? Dann hab ich in der Zeit halt Krafttraining gemacht und habe ich erzählt mal, ne, dass es wenig Lauftraining, viel Radtraining und das Krafttraining dafür gesorgt hat, dass ich irgendwie es geschafft habe, das in Laufökonomie einigermaßen rüberzubringen. Immer noch, Leute, ich weiß, wie mein YouTube-Video aussieht. Liebe, vielen Dank für die Kommentare.
Diese so. Handgelenke, Junge.
Das
kann strömungstechnisch aber nicht gut sein.
Ich habe den Arm, also ich habe komplett
Quatsch gemacht.
Ich habe einfach steif gemacht die ganze Zeit. Ich habe da jetzt auch ein bisschen versucht dran zu arbeiten. Sah aber ähnlich aus, als ich den Zehner gelaufen bin.
Sah in dem Video, was jetzt auch schon auf YouTube ist, dein 10x300 sah das schon besser aus.
Ja, also für die zu rechterweise ankritisiert haben, guckt mal bei YouTube jetzt heute neues Video. Ich bin nämlich 10x300er Laufintervalle gelaufen und muss sagen, das lief damals die 300er auch mal besser, deswegen zweifle ich jetzt nicht direkt mal 37 an, aber ich sage, das ist auch, wenn ich das schaffe, bin ich wirklich todesglücklich.
Ich bin gespannt.
Aber mit allem anderen bin ich auch zufrieden.
Ja, ist halt interessant, also wenn man sich auch mal anguckt, wie die Sachen sich gegenseitig beeinflussen, Laufen und Radfahren.
Ja.
Es sind ja sehr ähnliche Systeme, am Ende musst du die Bewegung hinbekommen, du musst die Ökonomie hinkriegen.
Ja.
Und das ist halt auch sowas, wenn ich mit meinen Kumpels aus der Schule spreche und die sagen, ich habe gesehen, du läufst jetzt, du läufst ja voll schnell. Dann sage ich, alles andere wäre aber auch eine Enttäuschung, weil ich mache seit 15, 16 Jahren Ausdauersport.
Ja.
Also es ist dann halt die Frage, kriegst du das dann transferiert? Und ich finde, von jedem Lauf, den ich gemacht habe, merke ich so, dass die Ökonomie besser wird.
Ja.
Und
das ist unser großer Nachteil der Radfahrer. Wir bringen halt einen gewissen Motor mit und alle die Radfahrer, die laufen jetzt im Winter, laufen mal relativ schnell mal mit einer 4:30 los so und raffen aber gar nicht, dass es für die Strukturen gar nicht so
cool ist. Ja, ich habe immer noch Knieschmerzen.
Ja, genau.
So ein bisschen.
Ja, genau, das ist es.
Ich hatte auch zwei Blasen so an der Innenseite vom Fuß.
Ja.
Einfach weil das habe ich halt vorher noch nie gemacht.
Das ist die Schwierigkeit, dass das Nachteil, wenn du sagst, ich will Lauftraining und Laufwettkämpfe vorbereiten, dass du die Umfänge gar nicht machen kannst, wie jemand anderes, der läuft. Wenn du jetzt Lauftrainingspläne dir anschaust, da würdest du krachen gehen. Ich würde es auch nicht packen. Ich würde da muskulär so kaputt gehen bei. Und dann diesen schmalen Grad zu finden, deswegen geht das für 10, vielleicht noch für 20, also für den Halbmarathon noch ganz gut.
Ja.
Spätestens alles darüber hinaus, Triathlon, Ironman und halt Marathon, solche Sachen, das ist dann auch, das musst du die Umfänge machen, da musst du ein ganz anderes Training ansetzen.
Ja, ich glaube so 10 Kilometer laufen, Halbmarathon, das sind irgendwie ganz coole Sachen, vielleicht irgendwann mal ein Marathon. Das Lustige ist, es gab einen 5 und einen 10 Kilometer Lauf und dann gab es vorher die Diskussion in der Gruppe, sollen wir nicht doch nur den 5er laufen? Den 5er zu laufen ist doch noch asozial als den 10er zu laufen, weil du läufst ja viel schneller los.
Ja, du läufst halt ab Minute 12 tut es nur noch weh.
Genau.
Das ist ja wie
konnte ich das noch erklären,
dass
es vielleicht keine gute Idee wäre.
Das ist wie ein falsch gepacer 20-Minuten-Test, Leute.
Genau, und dann, ich meine, überleg mal, wenn du dann nicht gelaufen bist vorher 4 Wochen und dann läufst du auch noch ein 5er. Ich meine, 10er war jetzt auch schon eklig, aber so ein 5er wäre halt.
Ich glaube, du wärst 3:30 losgelaufen, hättest dann richtig Probleme bekommen.
Ja, genau.
Auf
der Pferdekoppel verendet.
Was mir halt aufgefallen ist nochmal, das kann ich jetzt mal sagen, bei den 10x300, ohne zu viel zu spoilern, Laktat habe ich auch gemessen, Leute, guckt euch so an. War, dass du musst ja beim Radfahren, wenn du nicht mehr kannst, da fällt die Power. die fällt runter, weil du kannst energetisch nicht mehr so viel ATP pro Zeit generieren. Beim Laufen messen wir aber nicht Power, zumindest die nicht mit Stride arbeiten, mit Powermeter am Schuh, sondern wir gucken uns Laufgeschwindigkeit, die Pace an. Und das ist jetzt schon kombiniert, aufgepasst, die Power mit einer einigermaßen guten Lauftechnik, also die Laufökonomie. Wie viel Sauerstoffumsatz brauchst du für eine gewisse Geschwindigkeit und wie kannst du das innerhalb des Wettkampfes halten?
Ja.
Und das ist etwas, was ich dann gemerkt habe, gerade bei 10 Kilometer oder halt auch länger. Das ist unser Problem. Die ersten 3-4 Kilometer ist nicht das Problem. Da kann ich auch noch super. Aber irgendwann merke ich, ich kriege das in der Hüfte nicht gehalten, im Vastus Lateralis nicht gehalten, die Muskulatur kann diesen Impact nicht so gut halten. Wenn ich dann nicht aufpasse und ich sacke ein bisschen zusammen, dann habe ich vielleicht den gleichen Cost of Invest, was Sauerstoff anbetrifft, vielleicht sogar noch höher und laufe immer langsamer. Es tut immer mehr weh. Die Beine machen mehr zu. Und dann kommst du in so eine Abwärtsspirale und du kannst, deswegen fand ich es interessant mit dieser Attacke, mit der Zwischenattacke, weil du kommst selten zurück, wenn du läufst. Du kannst dich halt schlecht erholen beim Laufen. Du bist halt einmal drüber und dann bist du in diesem Zustand.
Ja, das war eigentlich im Prinzip nur so, er läuft schneller und ich dachte so, ich gucke jetzt mal, wie schnell ich noch so lange mitlaufen kann. Ich kann so und so schnell laufen. Schneller geht's wahrscheinlich nicht. Das war auch so ein gesamtsystemisches, Lennart, hier ist Stopp. So.
Ja, aber schön, dass das irgendwie trotzdem, aber hast du das Gefühl gehabt, du konntest das erkennen und irgendwie trotzdem noch weiterlaufen, obwohl du
merkst, genau,
du
kannst nicht
schneller, aber auch, musst auch nicht langsamer.
Genau, ich hatte die ganze Zeit gesagt so, ich kann jetzt nicht schneller, aber ich kann es noch ein bisschen halten, noch ein bisschen.
Ja.
Und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, wie der andere wieder langsamer wurde so ein bisschen. Und,
das Gefühl, sage ich gerade, das habe ich schon lange im Radsport so nicht gehabt.
Ja, genau, das ist ein richtig schönes Gefühl. Es ist wie wenn du bei 500 Watt fährst und der Typ fährt vor dir und du hast dieses, aber auch das, was du gerade bei der Biermeile beschrieben hast, du hast so ein bisschen noch im Tank.
Ja, genau.
Das bisschen kann sein, ich kann entweder noch mal schneller laufen oder ich kann das hier noch ein bisschen länger machen.
Genau.
Das sind so die zwei Varianten, wo ich mal das Gefühl habe, ich habe hier noch ein bisschen was im Tank.
Das finde ich halt beim Zehner so spannend und macht da so viel Spaß, weil es so die letzten, da musst halt irgendwo diesen Punkt halt finden, wo du denkst, okay, das ist der Moment.
Das ist der.
Wenn der aber halt bei Kilometer, eigentlich müsste bei Kilometer 7 bis 8 kommen, wo du denkst, okay, jetzt kann ich noch halten, dann halte ich das jetzt auch bis zum Ziel. Ich bin ja schon jetzt ein paar Zehner sogar gelaufen.
Ja.
Und wenn das aber bei 4,5 oder 5 ist, dann ist man so.
Dann wird es kritisch. Ja, genau. Dann wird's kritisch. Was das Allerschlimmste war, ich habe mich dann nach dem Ziel hingesetzt kurz, bin dann wieder erstmal das erste Aufstehen, dann war schon richtig asozial aus so einem Gartenstuhl da. Und dann sind wir wieder zum Parkplatz gelaufen, mussten einmal über eine Straße sprinten.
Oh,
da dachte ich wollte lossprinten, da wäre ich fast überfahren.
Ja, mich.
Da wurde ich fast überfahren. Ich kam nicht auf den Fleck und gleichzeitig ja so ein Instant gefühlt so ein ganz Krampf in beiden Beinen.
Ja.
Das war so krass, da dachte ich so, boah, Junge.
Auch gerne Laufer-Community mal Bezug nehmen. Habt ihr das immer eigentlich? Oder ist das wirklich
nicht so, dass die einfach nur, wenn du diese filigrane Radfahrermuskulatur dann immer diesen Lauf da machen lässt und wir Weicheisen das halt nicht gewohnt. Also.
Ich hatte ja mal eine Mitteldistanz gemacht, eine Triathlon-Mitteldistanz, Ironman 70.3 und dann hast du ja einen Halbmarathon hinten drauf. Und ich bin losgelaufen, hab die ersten 4 Kilometer einen Krampf im Fuß gehabt, aber einen übelsten Krampf. Dann hat sich ganz kurz für einen halben Kilometer gelöst und dann kam er wieder. Und dann bin ich bis zum Rest durchgelaufen. Ich musste auch nicht langsam, es ging. Ich bin dann ins Ziel, habe mich hingesetzt und ich kam nicht allein hoch. Mir musste so mit den Händen hochgetragen werden.
Ja.
Also eine Rettungsdecke auf mir drauf und dann musste ich hochgetragen werden. Ich stand erstmal und ich konnte keinen Meter machen. Ich hatte Krämpfe in beiden Beinen, Vastus Lateralis, Gluteus und vorne Rectus, Femoris, weil die alle Muskulatur komplett zugemacht. Dieser Impact, der war so unangenehm.
Ja. Ja, ich finde, wenn man sowas mal gemacht hat, dann ist es immer einfach im Vergleich, du hast gerade Triathlon angesprochen, dann guckt man sich den Ironman Hawaii an oder auch Weltmeisterschaft in Nizza. Laura Philipp läuft in 2,45er Marathon noch. Patrick Lange läuft irgendwie 2:30. Das ist eine 3:30er Pace. Das ist nochmal eine halbe Minute schneller, als ich bei dem Zehner da all out gelaufen bin, nachdem ich morgens gechilltes Frühstück hatte und alles. Und der Kollege ist da vorher schon 180 Kilometer Rad gefahren und ist schon mal ein bisschen was geschwommen. Also das ist einfach nur krass. Und ich finde, das ist immer wieder, um sportliche Sachen zu beurteilen, muss man diese Sportarten mal irgendwie gemacht haben. Also
Und ich finde es halt irre, wie leicht es aussieht. Nehmen wir mal Patrick Lange als Beispiel, wie leicht es bei dem aussieht.
Ja, der ist ja durch diese Wechselzone gefegt. Da hast du schon Sebi Kinde sagen hören, so, Alter, was geht denn da ab?
Ja, und auch wie sagt der Trainer, er läuft wie ein Ball rollt. Und alle anderen haben eher so eckige Bälle.
Ja.
So, und er läuft halt wie so ein rollender Ball.
Alle anderen haben so einen Medizinball, der so,
also
so weich ist.
Aber der ist nicht mal kreisrund, der ist oval.
Ja.
Der fällt immer so. Und er rollt ja wirklich da rum. Und ich denke mir, das sieht so einfach und eigentlich langsam aus. Aber er läuft halt, wie du schon sagst, 3,30er Pace dann zwischendurch. Das 3,30er Average Pace war das schlechteste Intervall, was ich gelaufen bin auf der Bahn 300 Meter. Dachte mir so, ich sterbe.
Ja, krass. Ja. Naja, bevor wir jetzt hier in den Triathlon-Sport abschmieren, das wollen wir ja nicht. würde ich sagen.
Ein paar Zuhörer würden sich freuen.
Wir drücken das jetzt,
machen wir mal anders.
Wir drücken jetzt auf Rack, nachdem wir jetzt hier.
Wir wollen uns jetzt über Schwimmen uns unterhalten.
Nee, also da kann ich
wirklich
gar nichts zu sagen. Wirklich gar nichts. Ich würde sagen, it's a wrap. Wir machen jetzt auf Stopp. Wir haben es jetzt endlich geschafft, diese Podcast-Folge aufzunehmen. haben noch eine weitere Gastfolge geplant oder mehrere Gastfolgen. Ja. Versuchen das aber ein bisschen im Wechsel zu machen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen, vielen Dank. Checkt mein YouTube-Video aus und gebt mal Senf dazu ab.
Checkt mein Insta, checkt mein YouTube.
Followt Lennart auf Instagram.
Follow for follow.
Followt ihm auf Twitter auch, auf X.
Ja, da bin ich nicht mehr so viel.
Okay. Du, deine gesellschaftskritischen Post gibst du nicht mehr ab?
Nee, habe ich da tatsächlich noch nie gemacht.
Natürlich nicht. Naja, dann wünschen wir euch eine gute Woche und weiterhin für die, die jetzt gerade beim Radfahren hören, gutes Training. Achso, eine Sache, Science Race hast du angesprochen. Und doch, wir sind soweit. Ne? Nächste Woche müsste wieder der Litwoch beginnen. Kann das sein?
Könnte sein, würde ich vielleicht jetzt noch nicht ankündigen.
Okay, es geht bald wieder los mit dem Litwoch. Falls ihr noch nicht gemacht habt, dann folgt bitte dem Science Club auf der Swift Companion App, dann werdet ihr auf jeden Fall da alle Informationen bekommen. Dienstags Swift-Rennen, Mittwochs locker fahren, danach quatschen mit Lennart und Lukas und jetzt könnt ihr einen Kaffee trinken gehen.
Ciao.
Tschüss.